Hallo liebe Fans von Red Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem nostalgischen Satz begrüßte uns damals Carsten Schäfer freitags 22 Uhr vorm Fernsehen. Und mit diesem Satz heißen wir euch herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das bin einmal ich, der Ray, und mein geschätzter Kollege.
Das bin ich, der Kevin.
Zu unserem Podcast Ruthless Aggression. Mit den beiden Worten läutete Vince McMahon damals eine neue Ära ein, eine weitere Ära in der World Wrestling Entertainment, kann man sagen, in der WWE. Und ja, wir besprechen hier, thematisieren hier viele Themen zu dieser Zeit, die es damals halt gab, sei es Pay-Per-Views, sei es Rivalitäten, sei es TV-Shows, sei es Wrestler, ja, alles drum und dran zu dieser Zeit. Hauptsächlich zu dieser Zeitraffer oder dieser Zeit, ja, Zeitspanne, Zeitepoche, wie man es nennen mag. Und ja, wir kommen dann auch gleich zu unserem heutigen Thema. Es ist hier die Thematik eines Wrestlers. Hier kann man auch bei erwähnen, dein Lieblingswrestler.
Ne? Genau, mein Lieblingswrestler Nummer 1, wenn man das denn so sagen möchte. Man hat natürlich immer mal mehrere Lieblinge so über die Jahre gehabt, aber jemand, der mich da schon seit der Anfangszeit quasi mitbegleitet hat, ja, ist eben der Mann, um den es ja heute geht. Und zwar, ja, Chris Jericho, um ihn dann hier auch mal beim Namen zu nennen. Speziell natürlich, wie ihr auch im Titel der Folge schon sehen konntet, wird es hier um die Zeit zwischen 2002 bis zu 2005 gehen. Eben die Zeitspanne, in der es dann auch die Ruthless Aggression Ära war. Und ja, was Chris in dieser Zeit sozusagen beigesteuert hat, kann man sagen. Und was er da nicht so alles erlebt hat, Erfolge, Niederlagen, wie auch immer.
Stories, Storylines.
Genau, alles Wichtige sozusagen haben wir hier mal ein bisschen recherchiert, zusammengepackt und werden wir auch ein bisschen Revue passieren lassen, wie man immer so schön sagt.
Rollen das Ganze auf. Man kann hier natürlich erwähnen, also warum wir es jetzt für diese Zeit entschieden haben, ist halt, dass er 2005 dann auch sich eine Pause genommen hat aus dem Wrestling-Business und dann erst wieder im Dezember 2007 oder beziehungsweise halt so November, Oktober, so dem Bereich wieder zurückgekehrt ist. Und ja, hier gibt es für die Folge erstmal genug, ja, genug Themen oder ja, beziehungsweise genug Sachen aufzurollen, wie man so schön sagt. Und ja, bekanntlich oder bekannt ist, dass die Ruthless Aggression Era damals 2002, 24. Juni, bei einer Raw-Folge verkündet worden ist und man halt auch damit anfing, ja, gewisse Wrestler auch hervorrufen zu wollen. Ne? Man hat sich an einen John Cena, der halt sein Debüt hatte und es da auch ein bisschen um Ruthless Aggression ging. Und ja, mit John Cena kann man auch eigentlich gut jetzt Jericho einleiten können, ne, zu der Zeit damals.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dann kurz nach John Cenas Debüt in der WWE, da war er ja bei SmackDown, wo er sich ja auch erst nochmal, wie er vielen bestimmt bekannt ist, damit Kurt Angle so ein bisschen angelegt hat, sozusagen, kam es dann nämlich dazu, dass er gegen niemand Geringeren als eben unseren Fokus der heutigen Folge, Chris Jericho, sein allererstes Pay-Per-View-Match bestritten hat, zwar beim Vengeance Pay-Per-View im Jahr 2002. Im Vorfeld kann man auch dazu noch sagen, trafen die beiden natürlich auch schon hier und da mal bei SmackDown aufeinander, beispielsweise in halt auch schon Singles-Matches, wie dann auch beim Pay-Per-View, wo dann einmal Cena als Sieger hervorging, da allerdings nur durch die Q, muss man dazu erwähnen, und einmal auch Jericho halt den Sieg für sich entscheiden konnte. Und ja, das kann man eigentlich schon im Großen und Ganzen sagen, was so Highlight-mäßig angeht, war es im Jahr 2002 für Jericho bei SmackDown, denn kurze Zeit darauf verschlug es ihn dann allmählich schon zu Raw, wo dann halt auch die meiste Zeit, kann man eigentlich sagen, der Ruthless Aggression-Ära dann so verbracht hat, mich beim Raw Roster. Und da ging es dann vor allem darum, dass er dann erstmal eine Fehde hatte bei Raw gegen den legendären Nature Boy, Ric Flair. Und das Ganze kam so zustande. Also das war jetzt nicht so die, ja, wie soll ich denn sagen, nicht so die komplett persönliche oder innovative Story, mit der das da erstmal anfing, sondern es war so, dass bei der Raw-Ausgabe vom 12. August 2002 kam es zu einem Tag-Team-Match zwischen Jericho und The Big Show. Damals quasi schon Jerry Show zusammen unterwegs, den ich auch einige Jahre später nochmal erleben durfte. Die da gegen Ric Flair und Bubba Ray Dudley, auch eine sehr merkwürdige Zusammensetzung an der Stelle, getroffen sind. Jericho konnte das Match am Ende mit einer Words of Jericho gewinnen, in der er da Bubba Ray zur Aufgabe gezwungen hat. Nach dem Match wollte sich Jericho dann auch noch Ric Flair greifen. Wie gesagt, so wirklich Story gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Einfach, weil er da Lust drauf hatte, sage ich mal so, wollte ein Statement setzen wahrscheinlich an der Legende.
Typischer Heel-Mode.
Genau. Und dieser hat sich das allerdings nicht gefallen lassen, hat das gekontert und hatte da zu der Zeit, muss natürlich noch kurz zusätzlich erwähnen, hat der Jericho immer diese langen Wrestling-Attire, die langen Wrestling-Hosen so angehabt, die dann von Ric Flair zu seinen Knöcheln runtergezogen wurden, um da so ein bisschen zu blamieren. Und daraufhin gab es dann halt kurze Zeit später noch ein Backstage-Segment, in dem sich Jericho dann natürlich sehr drüber aufgeregt hat und ihn infolgedessen letztendlich dann zu einem Match bei dem SummerSlam des Jahres dort 2002 herausgefordert hat. Und ja, so, also sehr interessante Weise, wie man hier zu so einem Pay-Per-View-Match kommt. Quasi der Heel-Move, der daneben geht und der dann erstmal ein bisschen da zur Schau gestellt wird, ein bisschen blamiert wird.
Ja.
Und das natürlich dann nicht auf sich sitzen lassen wollte.
Richtig, man kann hier nochmal erwähnen, wo du halt nochmal auf die Fehde drauf kamst. Jericho wurde damals eigentlich zu SmackDown gedraftet. Und dann gab es unter den Writern ja so einen kleinen Tausch. Eigentlich waren Eddie Guerrero und Chris Benoit bei Raw, aber Paul Heyman hat die halt getauscht und die haben dafür Jericho bekommen und die Un-Americans, also sprich Christian, Lance Storm und desgleichen. Später dann halt noch William Regal. Ja, ich erinnere mich, glaube ich, auch irgendwie an einen Moment, wo ich glaube, Chris Jericho einen Auftritt mit der Band hatte und dann irgendwie dann Ric Flair reingestürmt ist, ne?
Ja, genau. Da wäre ich dann jetzt auch noch drauf zu sprechen gekommen. Das wäre dann nämlich noch in der darauffolgenden Raw-Ausgabe, die nämlich auch schon die letzte Raw-Ausgabe vor eben dem Pay-Per-View gewesen ist. Also das war alles auch sehr, ja, es fühlte sich sehr spontan an, würde ich jetzt mal sagen, sehr kurzfristig wieder dieses Match zustande kam. Aber dennoch war es von so ziemlich gut gemachten Segmenten auch so geprägt, wie eben halt bei dieser Raw-Ausgabe, die ja erstmal ja, relativ früh in der Ausgabe damit anfing, dass Ric Flair dann ein Backstage-Interview hatte, wo er dann allerdings von Chris Jericho hinterrücks attackiert wurde und da halt auch unter anderem halt, wie man es ja auch mittlerweile aus den Jahren sehr gut von Flair kennt, durch Blut überströmt da hinterlassen wurde. Und ja, kann man dann drüber spekulieren, ob er sich da mal wieder gebladet hat oder ob es da irgendwie aus Versehen dazu gekommen ist. Das sah auf jeden Fall richtig heftig aus, wie er dann da blutüberströmt auf dem Boden lag in dem Backstage-Bereich. Und ja, später an dem Abend performte dann Jericho mit seiner Band Fozzy, die da zu der Zeit, wo gerade ein neues Album released hatten, die halt ihren neuen Hitsong da zum Besten gaben. Und ich hatte da irgendwie schon gedacht, so vielleicht passiert hier währenddessen noch sowas, wenn ich mir die Segmente angeguckt habe. Die haben erstmal ihren Song da in voller Länge durchspielen können, bis dann halt auf einmal danach Ric Flair immer noch mit Blutresten und sowas im Gesicht in die Arena kam und sich da Jericho schnappen wollte, der allerdings ebenso wie seine Bandmitglieder da erstmal halt die Flucht ergriffen hat. Bandmitglieder natürlich erstmal ganz aus der Arena so verschwunden, weil die habe ich nichts so wirklich mit Wrestling da am Hut hatten. Und Jericho ist in den Ring geflüchtet, während dann Ric Flair auf der Stage erstmal alles mögliche an Equipment so zerstört hat, zum Beispiel so eine Gitarre auf den Boden geschmissen hat, um die dazu kaputt zu machen und sowas. Während da ja Chris Jericho, wie man das natürlich dann auch in solchen Momenten schon öfter mal gesehen hat, so da irgendwas von dem Heel so zerstört wird sozusagen, er hat sich einfach da verzweifelt im Ring hin und her gerannt ist und sich da so ein bisschen traurig und aufgeregt so drüber gezeigt hat. Und ja, damit konnte er dann quasi so, also er jetzt Ric Flair, seiner Wut so ein bisschen Luft lassen, aufgrund so dieses Hinterrückenangriff da vorher am Abend. Und ja, das schloss dann auch so dieses Segment dann letztendlich ab. Das war dann auch das Letzte, was man von den beiden vor dem SummerSlam gesehen hat. Beim SummerSlam selbst gab es dann so ein, ja, ich würde jetzt sagen, relativ gutes Match. Also hätten die beiden von den Namen her, hätte man sich vielleicht auch ein bisschen noch so was Besseres erwarten können. Die haben auch, muss man sagen, nur so knapp 10 Minuten Zeit bekommen. Und aber ja, Ric Flair setzte sich dann hier letztendlich durch. Und man muss allerdings auch noch so dazu sagen, dass dieses Match beim SummerSlam auch noch nicht das Ende der Fehde zwischen den beiden gewesen ist. Es ging danach dann noch so weiter. Denn auch in den kommenden Raw-Ausgaben danach und letztendlich auch noch ein weiteres Mal in einem Match beim Unforgiven Pay-Per-View 2002 standen sich dann nochmal gegenüber. Und bei dem Match ging es dann um den Intercontinental-Titel, den Jericho am 16. September, da kurz zuvor, bei Raw von Rob Van Dam sich holen konnte, also gewinnen konnte. Und bei Unforgiven gelang es dann tatsächlich Y2J auch erfolgreich, so den Titel da zu behalten. Und halt sozusagen, ja, wie er es da danach noch in der Promo formuliert hatte, seine Ehre gegen Ric Flair wieder hergestellt zu haben, dem da erstmal halt vor einigen Wochen zuvor blamiert wurde und dann auch noch das erste Match, das erste große Match zwischen den beiden beim Pay-Per-View SummerSlam verlor, wurde für ihn gesehen wieder alles ins rechte Licht gerückt, sozusagen.
Ja, richtig. Der hat ja dann, glaube ich, also nach dem war ja auch erstmal ein bisschen Funkstille, was so ein bisschen das Geschehen, aber was heißt Funkstille, aber es hat sich ein bisschen ruhiger gemacht dann. Bei No Mercy, also den darauffolgenden Pay-Per-View, hat er dann ein Tag-Team-Match da gehabt mit Christian gegen Booker T und Goldust. Mhm. Und dann hat er ja dann nochmal, also er war ja eigentlich dann zu der Zeit noch ja, in der Tag-Team-Szene unterwegs, jetzt mal abgesehen halt von dem Elimination Chamber-Match bei Survivor Series.
Mhm, genau.
Da hat er ja halt die Möglichkeit gehabt, nochmal Weltchampion zu werden. Ja, man hat jetzt ein bisschen halt abflachen lassen, finde ich, ne, weil er war ja noch zu der WrestleMania davor, war ja halt im Main Event, war der erste Undisputed Champion und da hat man jetzt ein bisschen mehr, ja, ich würde jetzt nicht sagen, man hat ihn jetzt zu schlecht gemacht, aber man hat ihn halt sinken lassen, ne?
Ja.
War jetzt nicht mehr in der Main Event Fehde, dann...
Man kann natürlich, nochmal um ganz, ganz kurz einzuwerfen und noch so dazu erwähnen, warum es dann wieder diese Tag Team Szene auch, ja, man kann es ja eigentlich schon so sagen, gegen es zuvor ja abgerutscht ist, gerade auch, nachdem er halt den Intercontinental-Titel da gegen Flair noch verteidigen durfte beim Pay-Per-View, denn so eine knappe Woche später bei einer Raw-Ausgabe schon gegen Kane abgeben müssen.
Mhm.
Und das war dann auch halt schon so ein bisschen, ja, einerseits überraschend und andererseits für mich dann auch so dachte, ja gut, warum? Also, ne, als beim Pay-Per-View noch die erfolgreiche Verteidigung und auf einmal hat man dann wohl irgendeine Idee mit Kane da als IC-Champion eher als richtig empfunden.
Ja. Yeah. Ja, diese kurzen Regentschaften, da bin ich auch nie immer so wirklich Fan. Aber gut, dann gegen Ende 2002 sollte dann schon was anderes für ihn dann stattfinden. Etwas, ja, Interessanteres, etwas Besseres. Ja, wo es dann halt dann mit Shawn Michaels dann anfing, ne?
Ja, genau. Also ich hatte jetzt hier erstmal als den letzten Pay-Per-View-Auftritt, in dem jetzt dann nochmal so, ja, wie soll ich sagen, so vorwegzunehmen, gab es ja dann auch nochmal so ein Match, bei dem es dann wieder die Gelegenheit auf so Tag-Team-Gold für ihn und Christian zusammen gab. Es war da damals ein Fatal 4-Way Elimination-Match, wo auch Booker T, Goldust dabei waren, Lance Storm, William Regal, sowohl auch die Dudley Boys. Booker T und Goldust gewannen das hier letztendlich. So Benz halt auch, wie wir ja gerade schon mal kurz angesprochen haben, Y2J dieses Jahr dann titellos. Da er ja vorher den IC-Titel abgeben musste und dann mit den Tag-Team-Titeln ist es ja auch nichts so geworden. Ich bin hier so tatsächlich schon so dann auch kurz danach in dieses Jahr 2003 dann übergegangen und wo dann halt auch, ja, wie du schon angedeutet hast, was er gleichbedeutend quasi damit ist, dass dann diese größere Story, größere Fehde gegen den Heartbreak-Kid Shawn Michaels eben gestartet wurde. Und das ist natürlich ja, ein sehr großes Highlight, so für einerseits als Fans, andererseits so bestimmt auch für die beiden so selber. Also das ist ja eine sehr interessante Story gewesen, die ich jetzt hier noch so ein bisschen, wie ich mir gedacht habe, noch ein kleines bisschen detaillierter so unter die Lupe nehmen könnte, sozusagen. Und dann mal ein bisschen auch nochmal beim Network mir die Raw-Ausgaben diesbezüglich so angeguckt habe. Ob es dann halt so Segmente oder halt Promos und sowas in der Richtung betrifft. HBK, der war ja seinerseits zu dieser Zeit noch nicht sehr lange wieder bei der WWE wieder da, nachdem er halt da aussetzen musste. Und er versprach zu der Zeit erneut den Royal Rumble als Nummer 1 zu beginnen und eben dieses Royal Rumble Match dann auch als Nummer 1 für sich zu entscheiden. Und Jericho hatte seinerseits dann, nachdem er in einer Promo Backstage dazu befragt wurde, dann nur so ein müdes Lächeln sozusagen über. Er meinte, er sei in der Zeit schon zu einem quasi neuen Shawn Michaels und einem besseren Shawn Michaels geworden, indem er sich dann halt so sieht, nachdem er dann halt auch die Legende Ric Flair da besiegen konnte und all sowas, was dann noch so angesprochen wurde. Und ja, er ließ dann auch zumindest teilweise seinen Worten Taten folgen, indem er dann nämlich eine Over-the-Top-Rope-Challenge, ja, bei Battle Royale kann man es vielleicht bei so wenigen Teilnehmern nicht unbedingt nennen, gegen RVD, Batista und Kane gewann, womit er sich dann halt so ein Recht gesichert hat, sich da eine x-beliebige Nummer für den Royal Rumble eben auszusuchen. Und ja, sehr zur Überraschung der Fans in der Arena und auch so zum Beispiel den Kommentatoren und so, hat sich dann nicht etwa für die Nummer 30 oder sowas entschieden, sondern er hat dann da die Nummer 2 gewählt, um da gleich nach Shawn Michaels halt in das Match einzusteigen. Und was dann natürlich, wie wir dann später rausfinden, auch schon mal sehr die Fehde dann vorantreiben sollte.
Richtig, genau. Hier war ja auch, glaube ich, so der Hauptaspekt in der Fehde ja, dass auch Vergleiche ja gezogen worden sind. Ne? Es gab irgendwie, glaube ich, so Bilder irgendwie, Shawn Michaels damals zu der Zeit und Jericho, dass sie sich dann auch ziemlich vom Look her ähnlich aussahen und Jericho ja auch gesagt hat, dass so eine Art wie ein Idol dann für ihn war.
Ja, stimmt.
Und er natürlich ja jetzt irgendwie gegen sein Idol antrifft und ja, wie du halt schon sagtest, ne, statt Nummer 1 und statt Nummer 2, so dass er es ihn halt dann gleich tun will oder zeigen kann halt, dass er es genauso drauf hat. Und ja, da habe ich ja jetzt, glaube ich, also falls du jetzt nichts mehr da zu der Folge, so langsam eigentlich den Gedanken am Royal Rumble.
Ja, genau. Also da wäre ich jetzt dann auch so schon zu übergegangen. Das war dann eigentlich so alles gesagt, was jetzt so zu dem Build-up, sag ich mal, dazu gehörte. Beim Royal Rumble selber erneut, nicht um mich zu wiederholen, aber erneut ließ da Jericho tatsächlich erstmal seinen Worten dann wieder Taten folgen. Weil er war nämlich derjenige, der dann Shawn Michaels da aus dem Rumble-Match eliminieren konnte. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, klang das da auch nach so einem Chairshot und natürlich nicht auf, ja, wie man sagen kann, so ganz fairem Wege, auch wenn natürlich es in so einem Match auch gar keinen DQ oder sonstiges gibt, aber keine saubere Elimination, sagen wir mal. Später im Matchverlauf, also wirklich schon nachdem, ich glaube, irgendwie etwa die Hälfte oder etwas mehr sogar.
Gegen Ende schon fast.
Teilnehmerfeld, ne? Ja, schon wirklich gegen Ende. Des Matchverlaufs kam halt Shawn Michaels dann wieder in die Arena zurück und sprintet dann Richtung Ring und hat dort Chris Jericho halt attackiert, um sich dafür so zu revanchieren, so zu rächen sozusagen. Hat sich da auch noch mit ein paar anderen angelegt, die sich dann natürlich da ein bisschen einmischen wollten und so. Die dann erstmal kurz auch nochmal außer Gefecht gesetzt. Natürlich da jetzt nicht unbedingt eliminiert, aber halt zumindest kurz mal so weggeschlagen und so dies und das. Und in dieser Verwirrung konnte das dann Test damals ausnutzen, der dann Jericho aus dem Match eliminiert hat, indem er da halt so sehr seinen Fokus auf Jericho, hätte ich beinahe gesagt, auf Shawn Michaels gelegt hatte. Und so hat dann quasi, ja, kann man sagen, haben die beiden sich gegenseitig ihren Rumble-Sieg so gekostet, wenn natürlich auch Test, der daran beteiligt war, da er dann ja die Elimination letztendlich getätigt hat.
Richtig, ja. Danach, also Test sollte ja auch da dann erstmal eine Rolle spielen, weil man sich anscheinend ja das Match mit Shawn gegen Chris dann halt wirklich für WrestleMania aufheben wollte. Und für natürlich ist ja bekannt, wie wir ja auch schon in einer unserer Folgen ja auch reviewed haben, No Way Out, ein bekannter Pay-Per-View oder der letzte Pay-Per-View zu sein vor WrestleMania, der letzte Stopp. Und da war es ja eigentlich also erstmal so ein bisschen halt die Story um Test und Chris Jericho ja gewesen, wo ja auch Jericho ja mit verschulden hatte, während eines Matches halt Stacy Keeler mit einem Stuhl zu treffen. Und ja, genau, dann spielt er ja auch wiederum dann Jeff Hardy eine Rolle. Ist gerade ein bisschen halt kurios vielleicht für die Zuhörer, aber war ja dann wirklich so. Ja. So dass es dann halt, es war eigentlich geplant, dass Test sein Gegner wird, also von Jericho bei No Way Out. Aber die hatten da irgendwie Reisestrapazen, also Flugzeugverspätung. Und dann gab es dann halt ein Ersatzmatch gegen Jeff Hardy bei No Way Out, also Chris Jericho gegen Jeff Hardy. Ich weiß jetzt halt nicht, ob man halt da Shawn Michaels auch ein bisschen halt schützen wollte, weil das fand ja halt in Kanada statt und Shawn Michaels ist ja halt für diesen Montreal Screwjob da sehr unbeliebt. Der war es halt auch dann nach dem Match. Also er als Face hat da irgendwie nicht gereicht, als er den Save für Jeff Hardy machen wollte, nachdem halt Chris Jericho da erfolgreich als Sieger hervorging. Und ja, so langsam den Aufbau zu WrestleMania, was hast du da, was sagst du dazu? Also wie sind deine Erfahrungen, deine Recherchen?
Ja, also ich bin dann hier eingestiegen bei einer Raw-Ausgabe, eben nach dem No Way Out Pay-Per-View logischerweise, beim 3. März hier, um ganz genau zu sein, 2003. Da nahm die Fehde gegen HBK, nachdem es halt dieses kurze Intermezzo, sage ich mal, da mit Test und Jeff Hardy und wie sie nicht alle hießen, Stacy Keibler, dann noch so gab, erneut Fahrt auf. Das erstmal macht das nicht so unbedingt den Anschein, denn Jericho und Christian hatten sich hier da zusammen so ein bisschen mal wieder gegen Test verbündet, nachdem Jericho dann ein Match gegen Test gewonnen hatte und verpassten diesen da unter anderem auch so ein Concerto. Und es sah dann danach halt ganz so danach aus, als ob sie sich auch mal wieder Stacy da vorknöpfen wollten. Also sie haben ja schon so, ja, die typischen Szenen, die man manchmal so kennt, wenn sie Heels da einmal so den Stuhl so angucken und dann auf einmal auf so eine andere Person blicken, in dem Fall halt so Stacy, und halt schon so ein bisschen den bösen Willen, sag ich mal, so darzustellen, sie da vielleicht auch wieder mit anzugreifen. Und da kam dann halt Shawn Michaels heraus, um da für sie den Safe zu machen. Kassierte dann seinerseits allerdings selber einen sehr harten Stuhlschlag von Jericho, den da auch ziemlich blutig hinterließ. Jericho schnappte sich dann danach an Mic und sagte, dass Shawn Michaels ja mal wieder einmal zu viel den Hero, also den Helden, spielen wollte, um halt hier als der Gute dazustehen. Und allerdings, dass diese Zeit jetzt langsam mal so sein Ende finden sollte und dass er bei WrestleMania 19 dann HBKs Karriere beenden möchte. Hat er das da wortwörtlich so formuliert, das Mikro dann in dieser typischen Heel-Fashion, in dieser typischen Heel-Art so weggeworfen und ist dann halt zusammen mit Christian aus dem Ring verschwunden, wo sie dann halt, ja, Shawn Michaels und Test, der mittlerweile sich da rausgerollt hatte, so vermöbelt hinterlassen haben, sozusagen, und halt wirklich ihre Dominanz da auch mal so zeigen konnten, halt insbesondere Jericho, nachdem er sogar dieses Match da halt vorher noch gewinnen durfte. Und dann halt, dass dann trotzdem diese Beatdowns so gab, halt schon mal, ja, sehr gute Darstellung auf jeden Fall auch so für den Heel an dieser Stelle. Das ist dann halt auch wirklich jetzt so eine Gefahr dann da so rüberkam und ich meine, bestimmt zu der Zeit auch schon, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt wirklich um die Karriere da von HBK Gedanken gemacht hat, aber schon um das Match an sich. So, Mensch, der könnte das ja vielleicht wirklich da gewinnen letztendlich, ne, wenn man den hier schon so dominant sieht.
Ja, also ich finde wirklich, also Jericho ist einer derjenigen, er hat jetzt nicht wirklich den Look, also das Aussehen eines Brock Lesnar oder desgleichen, aber ich fand ihn auch damals wirklich immer sehr gut aufgebaut und man kann sagen, er ist halt wirklich so ein Psychologe im Ring, also der achtet wirklich drauf, wie die Crowd Reaction ist, er achtet halt drauf, wie gut er sich aufbauen kann, wie glaubwürdig er ist. Und das hat natürlich auch da gepasst, halt, da ja schon Michaels letzten Sommer ja seine Rückkehr gefeiert hat, dass man halt auch ein bisschen halt einbindet, dass er so halt seine Karriere da halt wieder zum Ende bringen möchte. Und ja, die beiden hatten ja dann bis zur WrestleMania jeweils, beide wurden sehr stark aufgebaut mit jeweiligen, ja, jeder durfte halt mal so die Oberhand an dem anderen zeigen, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt.
Und dann bei WrestleMania, das Match war dann, ich glaube, recht früh dran, aber für viele sehr, sehr beliebt. Also ich erinnere mich auch dran, es wird irgendwie meistens immer als das, ja, als einer der Matches des Jahres 2003 gesehen. Ich muss sagen, so aus meiner Erinnerung hat mich das Match jetzt nicht so umgehauen, um ehrlich zu sein. Mhm. Wie sieht's da bei dir aus? Was kannst du noch dazu irgendwie sagen zu dem WrestleMania-Match?
Ja, also da bin ich dann auch eher schon dazu geneigt, mich so auf deine Seite zu verschlagen. Also ich fand das trotzdem natürlich auch ein ziemlich gutes Match, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo dann immer dieses Match des Jahres, so, wo solche Bezeichnungen dann unbedingt so herkamen. Sicher war es jetzt auf gar keinen Fall irgendwie, will ich das hier schlecht reden oder so. Ne? Gerade, wie wir ja schon auch angesprochen haben, dass ja hier so um meinen Lieblingswrestler auch so geht, so ist man natürlich da schon ein bisschen voreingenommen, das vielleicht sowieso ein kleines bisschen besser zu sehen, als wenn mich jetzt beide weniger interessieren würden, beispielsweise. Aber ja, ich wäre da jetzt auch nicht irgendwie drum geneigt zu sagen, so, boah, 5 Sterne, das war das Beste in diesem Jahr, so weit würde ich dann jetzt vielleicht auch nicht gehen. Ja, wo wir gerade aber bei den Sternewertungen sind, ich habe da auch mal kurz nachgeguckt, was denn unser oft auch erwähnter Kollege Dave Meltzer denn davon so gehalten hat. Er hatte damals zu der Zeit 4,25 Sterne dafür gegeben, was übrigens auch gleichbedeutend so mit dem Match of the Night für ihn also in dieser Nacht war.
Okay.
Denn neben dem Match hat er auch noch Kurt Angle gegen Brock Lesnar mit derselben Wertung so, ja, bewertet, sage ich mal. Dann halt die beiden gleich stark gesehen, wo ich dann persönlich auch sagen würde, da hat mich dann wirklich Lesnar gegen Angle so ein bisschen mehr mitgerissen, sage ich mal.
Ja.
Also das hat mich da ein bisschen mehr überzeugt.
Auf jeden Fall.
Weil wir schon bei den Matchen des Jahres sind und ja. Oder halt auch Match der Nacht in diesem Fall.
Richtig.
Match dieser Mania.
Richtig, ja. Das war ja auch eine sehr unterschätzte Mania. Vielleicht ist jetzt so eine kleine Anmerkung oder eine kleine, wie soll ich sagen, ja, so ein kleiner Wachmacher für die Zuhörer dann nochmal, sich WrestleMania 19 zu geben. Gerade jetzt so langsam, wo es ja schon der Road to WrestleMania ja in der jetzigen Zeit halt ist. Jericho behielt nach den Wochen darauf erstmal noch ein bisschen halt die Fehde noch am Laufen mit Shawn Michaels, aber das dann in Kooperation mit Triple H und Ric Flair. Triple H hatte ja ein Match oder eine Fehde, eine Rivalität mit Booker T zu der Zeit gehabt.
Mhm.
Und da wurde halt auch die Rückkehr von Kevin Nash gefeiert, sage ich jetzt mal, beim Backlash Pay-Per-View. Da gab es dann halt einen Six-Man-Tag, der, ja, eben zu genannten Wrestler, also Shawn natürlich jetzt auch noch mit dazu gezählt, das ist klar. Und ja, danach ging das Ganze langsam so halt gegen die beiden, Shawn und Chris, dann halt erstmal ihre getrennte Wege. Und Chris, ja, nahm sich dann erstmal für den ersten Single-Pay-Per-View dann jemand anderes zur Brust.
Ja, genau. Da beginnt dann auch die Story sozusagen. Erstmals gleich schon nach diesem Backlash Pay-Per-View in der Raw-Ausgabe die Nacht darauf kam es hier nämlich zu einer gewissen Talkshow, die da, so wie es die Kommentatoren feuern lassen, zum ersten Mal stattfand, nämlich das wohlbekannte Highlight Reel von Chris Jericho, der hier niemand geringeren als Goldberg zu Gast hatte. Jericho sagt halt unter anderem während dieses Highlight-Reels, dass ihn eigentlich hier niemand so wirklich in der WWE haben will und dass er deswegen auch beim Pay-Per-View in der letzten Nacht so teilweise ausgebuht wurde und so. Also weder die Fans noch die Wrestling-Kollegen würden ihn da gerne in der Company sehen und sowas. Und ja, Goldberg, der versucht da natürlich ganz cool zu bleiben und hat dann nur so Antworten parat, wie nach dem Motto, ja, die Fans bezahlen ja das Geld, die können sich so fühlen, wie sie wollen und so. Und halt immer so eine typische Standardantwort, die dann so von Wrestlern auch bis heutzutage noch so hört. Was ja auch zum Beispiel John Cena immer mal wieder gesagt hat über die Jahre, wenn er ja diese Cena-Sucks-Chants über sich ergehen lassen musste, sozusagen. Und ja, es kam dann noch dazu, dass Christian und auch noch einige andere Superstars, beispielsweise den Storm hat man da gesehen, halt wie du die von dir erwähnten Un-Americans, die dann halt zum Ring rauskamen und halt Y2J quasi hier Recht gaben, so dass sie ihn auch da nicht haben wollten. Es war quasi wie so ein kleiner Mini-Protest so gegen Goldberg. Das war auch schon richtig unterhaltsam gemacht. Steven Richards, der unter anderem auch noch so dabei war, kam dann der Aufforderung von Goldberg so nach, der meinte, ja, wenn ihr was gegen mich habt, dann kommt doch hier in den Ring und tut was, ne? Und die haben dann alle erstmal so getan, als wenn die alle gleichzeitig reinlaufen wollen, und haben dann allerdings kurz vorm Ring so gestoppt, dass nur Steven Richards so alleine reingerannt ist. Der natürlich erstmal so einen richtig harten Spear dann so von Goldberg kassiert hat und schon JR auch dann gehört hat, so he's broken in half, also dieses typische. Also so sah das da auch wirklich aus, als hätte ihn da irgendwie so richtig eine Rippe gebrochen oder sowas. Und ja gut, dieses Segment endete dann damit, dass sich dann Jericho und seinen ganzen Kumpanen, sag ich mal, dann doch lieber vor Goldberg erstmal zurückgezogen haben. Aber wie gesagt, das war halt so der erste kleine Start so in diese Fehde zwischen Jericho und Goldberg, die dann halt letztendlich ja dann in dem Singles-Match dann auch so münden sollte, sozusagen.
Bei Weltblatt, ne?
Genau.
Ja. Ich erinnere mich halt auch, dass es da also im Laufe des Aufbaus ja auch, der auch, glaube ich, so irgendwie so Farbe auf seinen, auf seiner Harley, glaube ich, dann gesprüht hat oder halt, ja, genau, so gesprüht hat, wenn man es so nennen kann.
Ja.
Dann glaube ich, wo hat man auch dafür oder wollte man dafür halt sorgen, dass man irgendwie Goldberg umfährt, glaube ich. Das habe ich auch noch so im Kopf, weil dann Austin dann einen auf Ermittler gemacht hat und wollte, wer da jetzt daran schuld war. Ja, das Bad Blood Pay-Per-View, also wir haben es ja mehr letztens da, also vor der Zeit auch zusammengeguckt. Das war eins der besseren Matches des Pay-Per-Views. Genau. Mir hat es wirklich gefallen. Also viele sagen, Goldberg ist halt nur für die kurzen Matches bekannt. Aber um ehrlich zu sein, hier hat Jericho wirklich gut aus ihnen rausgeholt. Mir hat das wirklich gefallen gehabt. Wir halten uns da jetzt nicht so gering mit den Sternen. Also ich erinnere mich, dass wir beide uns ja damals auf 4 Sterne da festgelegt haben.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so für uns beide auch so ziemlich das Match of the Night da so.
Ja.
Also dieses Highlight,
genau,
was richtig, man da so ansehen kann.
Richtig, ja.
Und ja, da konnte dann Jericho, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, so, da ist ja auch öfter mal so bekannt dafür, auch aus solchen Leuten dann ganz gut was rauszuholen und jetzt so Goldberg richtig schlecht reden zu wollen.
Ja.
Das war halt schon auch von seiner Seite auch solide da geworkt, dass man da jetzt nichts irgendwie da im Auge oder im Kopf behalten hat, was irgendwelche potenziellen Botches angehen würde oder sowas.
Genau, richtig. Also ich fand das wirklich gut gemacht und jetzt auch nicht wirklich so schlimm, wie viele halt über seinen Run in der Zeit, also von Goldberg, den niedergemacht haben. Danach befand sich ja Goldberg in einem Programm da mit Triple H, weil es langsam auch Zeit war. Also Goldberg war langsam schon heiß genug. Und es war eigentlich auch ein 1-gegen-1-Match vorgesehen, aber das hatte man irgendwie dann halt, da Goldberg ja irgendwie anscheinend sich Backstage nicht beliebt gemacht hat, hat man erstmal die Idee abgeschlagen, ihn zum Champion zu machen, und hat es dann in einen Elimination Chamber verpackt, so dass Triple H seinen Titel verteidigen sollte, aber Triple H eigentlich verletzt war zu der Zeit.
Mhm.
Danach, also nachdem, also man hat ja gesehen, das war jetzt wieder so ein Titelmatch seit langem für Jericho, wieder natürlich im Elimination Chamber Match, aber irgendwie, ja, kam so wieder dasselbe Muster auf wie letztes Jahr, kann man sagen. Er verschwand dann wieder so in der Mid-Card, in Anführungsstrichen, um den Intercontinental-Titel.
Ja, genau.
Hatte dann Matches gegen RVD, wieder Titelwechsel an RVD, dann wieder zurückgeholt. Ich erinnere mich dann so, das nächste Auffällige war ja dann halt dieses Team Bischoff gegen Team Austin-Match dann bei Survivor Series.
Ja, genau. Also da kann man auch noch mal ganz kurz zu einer Grundidee, sag ich mal, davor kommen, was wir auch schon mal kurz angesprochen hatten, so mit diesen doch ziemlich nervigen, schnellen Wechseln, so dieses Intercontinental-Titels, ja, zu der Zeit AVD hatte. Da gab es dann bei der Raw-Ausgabe noch vom 27. Oktober halt ein Titelmatch zwischen ihm und Jericho, wo dann halt, nachdem Eric Bischoff, der da ja, ablenkend, sag ich mal, eingegriffen hatte, zugunsten von Jericho, konnte er sich da den Titel schnappen. Kurz danach kam dann wiederum Steve Austin raus, der natürlich meinte, so gut, so gegen die Titel gewinnen, so ich kann so die Entscheidung des Refs jetzt nicht so zurücknehmen oder sowas, aber so kann das hier nicht stattfinden, so nach dem Motto. So unser typischer Sheriff Austin, so wieder mal in seinem Auftritten da. Und hat dann einfach mal kurzerhand ein zweites Titelmatch zwischen den beiden festgelegt, diesmal dann in so einem Steel Cage Match, damit auch dann nicht wieder Bischof oder sonst jemand so eingreifen konnte. Und da hat sich dann quasi, ja, Minuten später so AVD seinen Titel schon wieder zurückgeholt. Also das war, ja, einfach so Hot Potato, wie man immer so schön sagt, so mit diesem Titel betrieben. Aber ja, damit konnte man natürlich auch schon mal kurz, wenn man so möchte, sehen, so dass ja diese Zugehörigkeit, die Loyalität, möchte ich es mal nennen, so von Jericho zu der Zeit auch bei Eric Bischoff so lag. Und der dann natürlich auch in diesem Team halt bei der Survivor Series dann da mit aufgetreten ist. Der Team Bischoff, da bestehend eben aus Jericho, Christian, Randy Orton, Mark Henry und Scott Steiner zu der Zeit. Gegen das Team Austin, was da aus Shawn Michaels, AVD, Booker T und den beiden Dudley Boys bestand. Team Bischoff mit unserem Topic hier, Chris Jericho, er konnte das letztendlich dann auch gewinnen. Wieder einmal, ähnlich wie bei der WrestleMania schon, auch mit demselben Rating von Dave Meltzer bedacht, 4,25 Sterne, noch hier für ihn das Match of the Night gewesen. Diesmal würde ich da auch mitgehen, ja. Was die Survivor Series angeht. Ist auf jeden Fall solide abgeliefert, dieses Elimination Match.
Ja, Dramatik pur. Und Jericho war ja da, wie du schon gerade erwähnt hast, ein ja, offensichtlicher Befürworter für Bischof gegen Austin und hat immer in den Raw-Folgen auch immer sehr oft halt gegen Austin gebasht, also wollte den halt unbedingt auch weghaben. Das haben die jetzt auch hinbekommen, weil sie sich auch darauf geeinigt haben, wenn Austin verliert, ist Schluss für ihn. Mhm. Dazu kann man halt anmerken, was bei WWE halt natürlich wieder sehr bekannt ist, wenn die so einen Engel machen, dass sie den dann wieder in wenigen Wochen dann wieder halt aufheben. Der sollte halt wenige Wochen dann später, war Austin wieder präsent bei Raw. Nichtsdestotrotz haben die ja durch den Sieg, hatten die ja, einen gut für Bischof, ne, die jeweiligen Teilnehmer vom Bischofs Team bekamen dann halt, ja, ein Bonus oder ein Wunsch frei.
Genau.
Und, was jetzt so abschließend zum Jahre 2003, was kannst du so dazu erstmal so sagen, also im Großen und Ganzen?
Also, als absoluten Abschluss sage ich quasi, wie auch im Jahre 2002, also der letzte Pay-Per-View, um den es dann mal wieder geht, so auch hier Armageddon gewesen. Da muss ich dazu sagen, es war in den zwischenzeitlichen Wochen da bei Raw, war es ein bisschen so ein Hin und Her für Jericho, was dann teilweise auch so ein bisschen den Eindruck machen konnte, dass man jetzt nicht ganz so hundertprozentig wusste, so wohin mit ihm sozusagen. Ne, wie es dann manchmal halt so ist, einfach auch in diesem Business. Weil halt so für die Main-Event-Fehde so, da hatten sich so andere Ideen überlegt und was halt auch so solche größeren Titel oder sowas angeht. Und da war dann so ein bisschen, ja, kann man sagen, außen vor wieder einmal. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett in die Mid-Card also gesteckt wurde, aber halt hier und da mal so eine Promo, wo er dann so war und solche eher random Matches sozusagen, wo es dann auch mal wieder mit Christian zusammen natürlich zur Action kam. Und so dann halt auch bei diesem Armageddon Pay-Per-View 2003. Da hat er dann ein Tag-Team-Match bestritten, zusammen mit Christian, die da auf, nein, das ist kein Fehler, falls das jemandem vielleicht nicht bekannt ist, auf Trish Stratus und Lita trafen. Und überraschenderweise vielleicht, ne, also sind natürlich beides auch sehr gute Wrestlerinnen, ne, kann man nichts absprechen und so. Aber dennoch erwartet man sich vielleicht nicht so viel, wenn da so Männer auf Frauen treffen. Aber das war doch ein ziemlich unterhaltsames Match eigentlich. Ich hatte ja dann auch nochmal interessehalber das Meltzer-Rating rausgesucht. Und hat da tatsächlich noch 2,75 Sterne für rausgehauen. Okay. Das ist ja auf jeden Fall, wenn man sich mal zurückändert, für was er nicht schon teilweise irgendwie mal 1,5 oder 2 richtig oder sowas gegeben hat, hat mich das dann doch ein kleines bisschen überrascht. Ja. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was ich da jetzt einem Matchman-Rating geben würde, weil ich es jetzt auch nicht mehr so perfekt im Kopf habe. Das hatte ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall eine kleine Überraschung gewesen, dass es da wirklich, was diesen Armageddon 2003 Pay-Per-View anging, glaube ich, eins der besser bewertetsten Matches gewesen ist von ihm. Ihr habt noch nicht genug von Chris Jericho mit dieser Folge? Dann kann ich euch auf jeden Fall eine gute Empfehlung aussprechen, und zwar an unsere Freunde des Ten Count Podcasts, auch zu finden natürlich überall, wo es Podcasts gibt, YouTube, Spotify und dergleichen. Die Jungs behandeln dort Woche für Woche vor allem AEW, wo Chris Jericho ja derzeit natürlich unter Vertrag steht, seine Auftritte hat, und ja, die Jungs reviewen dort Dynamite jede Woche, haben sonst auch noch sehr viel zu bieten, was das aktuelle Geschehen in der Wrestling-Welt betrifft. Nicht natürlich nur von AEW, sondern auch von anderen Promotions, hier und da auch WWE. Aber der Fokus eben auf AEW. Und ja, mit Le Champion, wie er sich dort nennt, Chris Jericho, der dort natürlich auch nicht zu kurz kommt. Hört gerne mal rein, Ten Count Podcast auf YouTube, Spotify und auch anderen Plattformen zu finden. Viel Spaß!
Also ich war auch überrascht, dass es da jetzt so ein hohes Rating bekommt, als du es eben gerade vorgelesen hast. Man kann hier sagen, also hier hat sich dann ja auch danach eine Liebesstory entwickelt zwischen Chris Jericho und Trish. Das war dann halt so eine Dreiecksbeziehung. Es fing halt damit halt an, so mit den Christian und Chris Jericho hatten halt so eine Wette am Laufen, wer halt jeweils ja, von den Frauen schneller abschleppen könnte. Und die haben dann um einen kanadischen Dollar gewettet. Und so kam das halt das Ganze halt zustande und halt auch von Eric Bischoff dann halt bei Armageddon angesetzt. Ja, also man kann halt hier sagen, so Jericho, dafür finde ich ihn echt gut, und das werde ich jetzt auch gleich noch mehr zu erläutern in dieser Story, in dieser Fehde, dass er wirklich interessante, ja, Programme so hatte, ne? Wie du halt eben gerade auch schon erläutert hast, die Fehde mit Shawn Michaels, jetzt halt das, ne, dass er halt auch mal wieder merkt, okay, ich will nicht im Untergrund verschwinden, sondern er engagiert sich selber, um zu zeigen, okay, ich habe neue Ideen. Also ich bin mir ganz sicher, dass vieles davon seine Ideen waren zu der Story.
Das glaube ich auch.
Und ja, das Ganze, ja, hat dann weiter seinen Lauf genommen, ne? Also man hat halt immer über die Wochen halt gesehen, dass Trish und Chris halt füreinander Gefühle entwickeln. Und ja, da gab es halt noch ja, mit Christian jemanden Dritten, der sich da irgendwie gar nicht damit zufrieden gab, der halt recht neidisch war. Und es ist ja recht bekannt halt im Wrestling auch halt mit der, dass sie ja oft halt auch so eine, ja, Telenovela draus machen, so eine Soap-Opera oder Oper, wie sich das nennt, Seifenoper. Dass es ja oft vorkommt, ne, dass immer mit diesem ganzen Betrug und Neid, ne, dass das halt halt richtig oft im Wrestling passiert. Aber hier muss man sagen, das beste Beispiel dafür, wie man halt eine Fehde macht, wie man eine Fehde bookt. Und ja, wo wir halt doch eben gerade erwähnt haben, mit dem Wunsch, mit dem ein Guthaben bei Eric Bischoff, hatten die beiden jeweils, also Chris und Chris Jericho, oder Christian und Chris Jericho, Verzeihung, haben das jeweils verpulvert, nicht wirklich für Titelmatches, sondern halt für Trish Stratus, also Chris Jericho jetzt, der dann halt die Möglichkeit hatte, gegen Triple H halt antreten zu können, nach dem Rumble, wo er nicht als Sieger hervorging, und Eric Bischoff ihn halt ein bisschen, ja, nicht drohte, aber er ließ ihn halt zwischen die Wahl, weil er Trish Stratus dann separat in ein Match gegen Kane gesteckt hat und Chris Jericho dann halt das dann seinen Wunsch dafür halt geopfert hat, ja, auf das World-Titel-Match zu verzichten. Das Ganze hatte dann ein ganz, also der ganze Aufbau ging bis WrestleMania. Ja, was hast du noch so von der Rivalität so im Kopf? Also
ich muss natürlich auch sagen, ich fand das halt wirklich gerade in dem Fall dieses Telenovela oder Soap Opera mäßige, bin ich jetzt nicht immer so der große Fan von, aber gut, vielleicht habe ich da auch die Fanbrille auf in dem Fall mal wieder, aber das fand ich auch zwischen den beiden immer richtig interessant und auch unterhaltsam gemacht, oder zwischen den dreien, muss man ja sagen, wenn man Trish da noch so mit ins Boot nimmt sozusagen. Wir haben halt auch eben von dir das erwähnt, dass er halt wirklich diesen Wunsch, sage ich mal, verpulvert hat, ohne da dann die Chance auf den Titel zu haben, dass er es dafür dann aufgab, um dann Trish aus diesem Match mit Kane so zu befreien. Und also das auch wirklich, hatte ich nochmal genauso vor Augen, so als du es eben gerade erzählt hattest. Also da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Und auch allgemein halt immer diese kleinen Seitenhiebe und Einmischungen, die es dann halt von dem neidischen Christian dann so gegeben hat, wo dann zum Beispiel Jericho auch kurzzeitig, ich weiß gar nicht, ob das halt wirklich verletzt war oder nicht, aber wo er hier und da mal eine Raw-Ausgabe aussetzte und halt storyline-mäßig zumindest wegen einer Verletzung zu Hause war, wo dann Christian beiläufig bei Trish so einen Kommentar machte und so, den habe ich aber, also ich habe ja mit ihm telefoniert und da war eigentlich so in der Stadt unterwegs, so nach dem Motto, als er da wieder irgendwelche Frauen abschleppen wollte und wo dann natürlich hier Trish auf einmal dann ganz traurig dann geguckt hat und so dies und das. Ja. Und halt immer so ein bisschen Unheil da so gestiftet hat, so Christian, um da halt so ein bisschen die so weiter, ja, man kann ja nicht sagen, auseinanderzubringen, und zusammen war sie zu dem Zeitpunkt nicht, ne, aber halt um das so zu verhindern, dass sie zusammenkommen sozusagen.
Richtig,
das,
genau.
Ja. Genau, und, richtig. Weil, wie du schon gesagt hast, war eigentlich ziemlich offensichtlich, dass die beiden da Gefühle füreinander entwickelt hatten.
So richtig.
In dieser Story. Und Christian wollte da halt so das nicht wahrhaben, sozusagen.
Also wirklich, also das ist halt, wie ich schon erwähnt hatte, ein sehr gutes Beispiel, wie man sowas gut booken kann. Es gibt ja jetzt so die Gegenbeispiele, wenn man jetzt zur heutigen Zeit halt oft auch denkt, mit den ganzen Rusev und Lana-Kram. Ja. Mit Bobby Lashley und dann, was ist da nicht alles über die Jahre mit Dolph Ziggler und hast du nicht gesehen. Und das damals halt zeigt den besten Beweis halt, wie man es booken kann. Christian, wie gesagt, neidisch drauf macht, ist auch glaubwürdig, weil es gibt es ja halt auch im reellen Leben. Sie haben das wirklich sehr reell dargestellt. Und der hat ja auch dann Trish dann auch in der einen Folge dann irgendwie, die wurden zu einem Match geordert, also Eric Bischoff hat ein Match zwischen den beiden angesetzt und ja, Christian hat sich dann nicht an eine Abmachung gehalten mit Trish und hat sie dann ja im Ring verprügelt und Jericho kam ihr halt dann zu Hilfe. Ja, wirklich interessanter Aufbau und dann halt ja, bei WrestleMania gab es halt das Match zwischen den beiden. Die beiden sind nicht mehr Freunde. Das ist halt auch ein interessanter Grund gewesen, also glaubwürdig, nicht immer dieses ständige, keine Ahnung. Er ist ein Tag-Team-Partner und aus irgendeinem Grund turnt er gegen ihn, verrät er ihn und immer wieder ja dasselbe Geleier. Hier auch ein sehr gutes Match gewesen der beiden, was auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Finish hatte. Trish kam dann gegen Ende halt ins Match oder während des Matches zum Ring und wollte halt Jericho unterstützen. Christian zog sie dann an den Haaren rein in den Ring und da gab es halt so ein bisschen halt Unstimmigkeiten. Also Trish lag dann ein bisschen halt mit den Rücken Richtung Ring, also Richtung der jeweiligen, also Chris Jericho und Christian. Und Chris Jericho wollte sich eigentlich um sie kümmern und sie dachte halt, es wäre Christian gewesen, hat ihn halt einen Elbow-Schlag verpasst, was halt dazu gesorgt hat, dass Christian das Match für sich entscheidet. Hier auch eine sehr gute, ja, auch hier wieder, ich kann halt wirklich nur von dieser ganzen Idee halt und dieser ganzen Story halt schwärmen, ne? Sehr gut gemacht halt, ne? So kann man auch ein Face glaubwürdig verlieren lassen. Es muss halt nicht immer irgendwie sein, dass da, ja, so großartige, weißt du, den Face, der darf ja irgendwie nie fair verlieren, ganz selten.
Ja,
ne?
Eben.
Und das war halt ein gutes Beispiel, wie man es halt wirklich glaubwürdig booken kann. Danach sah man halt noch, wie Chris Jericho eigentlich noch auf Christian losgehen wollte, aber ihn Trish so abhielt. Sie zog ihn halt an der Hand und als Jericho halt dann sich zu ihr drehen wollte, bekam er halt eine gewischt von ihr und stellte sich halt dann heraus, dass Christian und Trish Stratus unter einer Decke stecken. Und auch wieder das nächste Beispiel, was ich hier halt wirklich nur lobend erwähnen kann, es muss halt nicht wirklich mit einem Happy End ausgehen, sondern hier ging es ja wirklich mit einem anderen Weg, mit einem anderen Ende. Ja. Mega gut gemacht, also einer meiner Lieblingsstories zu der Zeit und generell, um ehrlich zu sein. Sehr glaubwürdig halt auch, ne? Also man kann sich da jetzt auch hineinversetzen. Das war jetzt irgendwie kein, kein... Jetzt suche ich gerade irgendwie so ein Beispiel für so einen hässlichen Wrestler. Kein Spike Dudley oder so.
Ja.
Mit Christian war schon sehr glaubwürdig. Das Ganze ging dann mit den beiden, also diese ganze Dreiecksbeziehung, sage ich mal, ging dann auch noch weiter. Es gab dann noch bei Backlash, gab es dann halt ein Match, ein Handicap-Match, Chris Jericho gegen Christian und Trish Stratus. Das entschied dann Chris Jericho für sich auch wirklich so, wie gesagt, so er hatte den Sieg bei WrestleMania und Jericho hat dann wiederum bei Backlash sehr gut gemacht. Dann geriet das Ganze wieder ins Ruhen. Es gab nochmal ein Steel Cage Match bei Raw, wo dann halt Chris Jericho das Match für sich entschied gegen Christian und Christian dann erstmal pausierte wegen einer Rückenverletzung. Das hielt aber nicht wirklich, also davon ab, dass Trish und Chris Jericho halt noch nicht zu Ende war, die Story. Langsam, so Stück für Stück, was ich halt auch gut fand. Ne? Das, so wie heute ist es ja wirklich so, Pay-Per-View für Pay-Per-View hast du immer wieder neue Stories und weißt eigentlich nicht wirklich, warum auf einmal und ist jetzt die vorherige Story zu Ende.
Ja,
man hat es wirklich Stück für Stück halt ruhen lassen. Während der Fehde, ja, gab es dann halt jemanden, der halt auch dann sein Debüt feierte als, ja, als Personenschutz für Christian, und zwar Tyson Tomko. Zwischen den beiden gab es dann halt auch ein Match bei Bad Blood. Ja, man kann jetzt sagen, im Laufe des Jahres, also das war jetzt wirklich die große Story, die große Fehde so für Jericho für 2004, und danach fing es halt auch wie schon in den letzten zwei Jahren halt an, auch wieder abzunehmen.
Mhm.
Es gab dann halt ein Match auch noch beim Vengeance Pay-Per-View gegen Batista, also das ist wirklich nichts wirklich viel Erwähnenswertes. Also man kann jetzt da nicht wirklich viel halt aufrollen oder erzählen zu der Zeit. Die beiden, also Batista und Jericho, hatten dann auch noch gemeinsam ein Match beim SummerSlam. Hier noch der Intercontinental Titel auf dem Spiel gegen Edge. Also Edge war dann halt zu dem Zeitpunkt der Champion. Und man hat halt damit versucht, mit Jericho eine weitere, also gleich eine neue Fehde anzuknüpfen. Das wäre halt mit Edge gewesen. Der verletzte sich aber kurze Zeit später, wo dann halt der Titel für vakant erklärt worden ist. Und ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon zur zweiten Hälfte von 2004 angelangt, wo es dann halt, ja, der Titel wurde für vakant erklärt und jemand, der halt pausiert hat, erschien hier wieder mit Christian. Und dann gab es dann das Match um den vakanten Intercontinental-Titel zwischen Jericho und Christian. Ich erinnere mich ja mal, du hast ja mal für mich den Pay-Per-View da reviewed. Ja. Anfang 2004, das Leiter-Match. Was kannst du dazu sagen?
Also das ist mir auf jeden Fall auch bis heute dann eigentlich noch, wie eigentlich schon auch von dir erwähnt, die gesamte Story zwischen Christian und Chris Jericho ist ja wirklich absolutes, ja, kann man schon sagen, mit Karriere-Highlight auch für mich gesehen, so als ein Fan von Jericho. Das sind sich so Matches, die man sich immer mal wieder gerne anguckt, selbst solche Segmente oder wie es dazu gekommen ist, auch mal sehr interessant, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Und gerade auch halt auf dieses Leiter-Match dann bezogen. Ich müsste jetzt lügen, ob ich jetzt hundertprozentig auch da mein Match of the Night war, aber ich glaube schon, auf jeden Fall so sein. Die würde ich jetzt auf jeden Fall spontan so sagen, also ja, als das so betiteln.
Hattest du auch, glaube ich, da, ja. Ich glaube, irgendwie 4,5 hattest du, und dann kann ich mich noch erinnern, dass du halt meintest irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt keine 5 Sterne gegeben habe, aber irgendwas hat dann da zu 5 Sternen
gezählt. Ja, also der letzte kleine Kick, wo man sich noch so denkt, so dieses kleine i-Tüpfelchen, wo man vielleicht doch noch nicht dachte, dass zum Beispiel an diesem Punkt jetzt dieses Match da so beendet wird oder so, ne? Und sich dann so manchmal das noch so eine weitere Aktion so gewünscht hätte oder keine Ahnung. Das sind halt so Kleinigkeiten.
Richtig.
Die es dann halt nur so von dem 5-Sterne-Rating so für mich persönlich so abhielten. Aber ja, wie man aber auch daran schon so hört, also wirklich auch mich begeistert da zu dieser Zeit. Und
auch wirklich ein Match, wie wir auch immer gerne zwischendurch mal so Empfehlungen so aussprechen, wenn man sich jetzt auch vielleicht nicht den ganzen Pay-Per-View wieder reinziehen möchte, dann würde ich auch auf jeden Fall dieses Match nochmal so empfehlen.
Richtig.
Ne, gerade was so Leiter-Matches angeht, da ist ja auch Chris Jericho schon in vielen beliebten, sag ich mal so, gewesen.
Ja, yeah, genau.
Und auch hier eins dieser, was in diese Reihe perfekt reinfällt, sozusagen.
Wir werben ja auch so gewiss für einige Matches, ne? Also dass auch die Zuhörer da mal irgendwie ihre Erinnerungen nochmal auffrischen können.
Genau.
Und ja, für Jericho, der hat sich dann an den Abend den Titel gesichert. Aber auch hier war das Glück, den Intercontinental-Titel zu halten, nicht wirklich lange. Gleich am nächsten Pay-Per-View, Taboo Tuesday, was damals ja wirklich neu gemacht worden ist, wo die Fans entscheiden durften, wer halt Jerichos Gegner sein darf, verlor er ihn auch gleich wieder an Shelton Benjamin, an einen Newcomer. Und ja, dann kam auch für Jericho wieder eine Main-Fehde wieder, und zwar Richtung Survivor Series. Da ging es halt darum, dass der General Manager Eric Bischoff verkündet hatte, er möchte jetzt halt sich ein paar Wochen Urlaub nehmen, und für die Zeit muss es halt jemanden geben, der halt die Show weiterführen soll, und eigentlich war Evolution dafür geeignet oder hat sich dafür halt dann bereit erklärt, aber ja, in der damaligen zu der damaligen Zeit gab es halt eine Rivalität zwischen Randy und Triple H, und dann entschied man halt das so zu machen halt, dass für die gewissen Wochen halt jeweils ein Team bestimmt worden ist, und das Ganze halt dann in einem Elimination Match bei der Survivor Series 2004 ausgetragen worden ist. Team Orton und dann halt Team Triple H, also ich würde schon sagen Team Evolution. Das gewannen dann auch dann die Faces, und die hatten dann halt für 4 Wochen jeweils die Show für sich und konnten dann halt dann immer die ganzen Matches booken. Meistens ging es darum, Triple H den Titel verlieren zu lassen, oder jeder der Wrestler wollte halt seine Chance nutzen, Weltchampion zu werden. Ja, und dann Richtung, also gegen Ende des Jahres 2004 verkündete dann mal auch langsam, nachdem halt bei einem World Heavyweight-Titelmatch da es eine strittige Szene gab, also es gab einen Double-Pin in dem Match, also Triple H war der Champion und Benoit und Edge hatten halt, also waren mit von der Partie, und ja, da gab es halt dann halt eine strittige Szene, wo es halt auch wieder zu Streitigkeiten kam, ne? Der eine Ref hat halt gesagt, Benoit hat gewonnen, der andere sagte wiederum Edge. Der Titel wurde für vakant erklärt, und ja, bei Newest Revolution fand dann ein Aufbau zum Elimination Chamber Match statt, hier um den vakanten Titel. Jericho war hier mit von der Partie. Ich fand den Aufbau dazu auch sehr, sehr gut gemacht, weil bei Survivor Series hatten die 6 Teilnehmer schon ein Match unter sich gehabt, und jetzt halt nochmal zum Elimination Chamber. Wirklich sehr, sehr guter Aufbau, sehr, sehr gute Story. Jericho zog, also oder gewann das Match leider nicht beim Newest Revolution Pay-Per-View. Und man fing auch danach halt auch wieder an so zu schauen, welche Ideen haben wir für Jericho halt, ne? Im Laufe der Wochen halt gab es halt den typischen Aufbau zum Royal Rumble Pay-Per-View. Dann halt fing es so langsam halt auch an, dass man schauen wollte, okay, was können wir jetzt zu WrestleMania booken? Und dann kam bei einer Raw-Folge im Raum im Raum Februar 2005 halt von Jericho die Idee, dass er halt für WrestleMania die Idee hat, ein Leiter-Match anzusetzen, womit halt auch dann ein Konzept entstand, was bis heute präsent ist, was sich Money in the Bank nennt. Ja, was sind so... Was kannst du dazu sagen? Also,
ich wollte dich jetzt gerade so nicht mit einem Satz unterbrechen, aber wie wir eben gerade auch schon mal kurz zur Sprache gebracht haben, ne, Jericho und die Leather-Matches, das ist schon mal wie so eine kleine Einleitung, sag ich mal, sozusagen dazu.
Ja.
Nicht nur, dass er für solche normalen, nenne ich es mal, Leather-Matches bekannt war, natürlich auch, sondern eben halt wirklich so der Creator, so der der Mastermind, wie auch teilweise dann gesagt wird, hinter dem Money in the Bank Ladder Match. Das ist natürlich auch, also wirklich eine ziemlich großartige Idee. Also eine einfache Idee, aber gerade vielleicht deswegen eine sehr gute. Ne? Wie soll ich sagen? Wenn man jetzt schon alleine mal auf die Idee kommt, halt klar, es gibt immer so typische Number One Contender Matches oder so, ne? Und halt dieses Format einfach mal zu nehmen und halt so nochmal so ein bisschen Pep so reinzubringen, dass man halt auch, wenn man jetzt über die Jahre auch gerade mit dem ersten Gewinner davon immer wieder schon gesehen hat, dass man da die Opportunity so nutzen konnte und halt da so wirklich die Gunst der Stunde immer so für sich nutzen konnte, wenn dann da der Champion gerade angeschlagen ist und so, und du kannst es einfach zu jeder Zeit diesen Contract einlösen, halt alle möglichen, diese ganzen kleinen Ideen, die ja so zum großen Ganzen so zusammenkamen, wenn ich auf jeden Fall, Respekt sage ich dafür auf jeden Fall, dass man da auf diese Ideen so mitgekommen ist. Und richtig, auf jeden Fall auch immer wieder Matches, klar, ich bin jetzt nicht so, das hatten wir auch in der vergangenen Folge ja schon mal angesprochen, ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan, dass jetzt so diese ganzen Gimmick-Matches so ihre eigenen Pay-Per-Views haben, wie es ja auch so ein Money in the Bank Pay-Per-View dann schon des Öfteren dann so gab und halt gibt. Aber so von der Matchart an sich bin ich halt ein sehr großer Fan und halt auch von dem, was es halt so beinhaltet, ne? Dass dann halt der Mr. Money in the Bank, wie jetzt auch zuletzt schon wieder mit dem Miz gesehen, der ich dann nochmal seinen WWE-Titel, wenn auch nur kurzzeitig, holen durfte, so damit. Und das ist halt immer nochmal ziemlich cool. Und bietet halt auch eine Möglichkeit, sowohl neuen Superstars da mal so einen richtigen Push so zu verleihen, ne, wenn die den halt gewinnen würden, so diesen Money in the Bank-Koffer. So wie halt auch jemanden wie jetzt auch The Miz, ne, die sich halt über Jahre da vielleicht schon mal bewiesen hatten oder vielleicht noch nie zum Titelmatch gekommen sind. Gut, er war jetzt schon einmal Champion vorher, ne, aber halt jetzt nochmal beispielsweise genannt. Und diesen ganzen Szenarien auf jeden Fall Jericho mit dieser Idee zu verdanken.
Richtig, also ich kann mich natürlich da auch erinnern, als ich mir eine Podcast-Folge von Something to Wrestle With von Bruce Prichard angehört habe, da wurde er halt auch nochmal angesprochen, welche Idee das dann halt hauptsächlich war. Er hatte da halt nochmal die typischen Agents halt genannt mit Michael Hayes und Pat Patterson, aber er meinte halt auch, dass Jericho trotzdem dann auch irgendwo halt noch mit dabei war von der Partie. Mhm. Also er war jetzt halt nicht komplett der alleinige so der Creator der Stipulation, aber ja, er hat halt wirklich einen großen Einfluss darauf gehabt und Vivi hat auch da ein bisschen Glück, ne? Er ist ja jetzt halt ein AEW-Star, dass er halt, also dass er sich nicht irgendwie so diese Matchart da für sich bestimmt hat, ne? Das irgendwie so patentiert hat. Ne? Und das Match ist sehr gut angekommen, das bei WrestleMania. Edge entschied hier für sich, wie du ihm gerade gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, neuen Stars die Möglichkeit halt aufzusteigen, und das wurde hier mit Edge gemacht. Wie gesagt, also das Smash kam sehr gut an. Ich erinnere mich natürlich so an die Szene des Matches mit Shelton Benjamin, der da halt einen Anlauf nimmt und dann da hoch läuft und Jericho diese Clothesline da verpasst. Ja. Also echt.
Das war sehr beeindruckend.
Richtig, genau. Aber wo wir halt gerade auch von Shelton Benjamin sprechen, das wird der nächste oder war der nächste Gegner für Jericho beim nächsten Pay-Per-View. Also man startete halt nach WrestleMania nochmal ein Programm mit den beiden. Man hat halt hier nochmal vielleicht versucht, Benjamin nochmal ein bisschen overzubringen, nochmal ein bisschen zu pushen. Jericho zu Key halt den kürzeren. Und dann die Wochen darauf, es gab halt damals das bekannte ECW One Night Stand Pay-Per-View, wo es langsam halt zu einem Aufbau dazu halt kam. Jericho hatte jetzt hier nicht wirklich viel am Hut gehabt. Er hatte halt das Match dann bei ECW One Night Stand, aber er war nicht wirklich im Aufbau mit involviert. Mhm. Zwischendurch dann halt in Matches gegen Mohamed Hassan, dann irgendwie noch gegen Larissa Stores und hast du halt nicht gesehen. Bis halt Jericho dann wirklich für sich halt, glaube ich, selber entschied, nochmal einen Impact zu bringen, bevor er halt nochmal in die Pause geht und sein letztes großes Programm zu starten, was hier halt mit dem ersten Draft-Pick von 2005 ist und dem WWE-Champion John Cena. Und ja, also ich werde gleich nochmal dazu halt kommen, aber ja, wir fingen damit halt so die Podcast-Folge an und bringen sie halt auch mit dem Thema halt zu Ende. Sehr gute Idee gewesen, sehr gut halt gepasst, dass jemand, mit dem John Cena seine ersten wirklich richtiges Programm gestartet hat, also kann halt sein, sein erstes Pay-Per-View-Match hatte er gegen Jericho gehabt, dass es dann halt dann nochmal 3 Jahre später nochmal zu einem Match der beiden kommen wird. Und hier natürlich Cena der Champion ist und ja, Jericho halt, der Kreis schließt sich, kann man halt
sagen. Ja, genau. Das so. Ist echt auf jeden Fall gut gemacht gewesen.
Ja,
genau. Und das war wirklich gute Idee. Ja, das war halt der ideale erstmal Aufbaugegner für Cena als neuer Champion, dann frisch bei Raw, um ihn wirklich glaubhaft darzustellen. Das Ganze, was sicherlich für vielen bekannt war, fing halt bei der Raw-Folge an vom 13. Juni. Ich schwanke gerade entweder vom 6. oder vom 13. Juni, aber ich glaube, es ist der 13. Juni. Die Zuhörer werden vielleicht einen anderen irgendwie noch korrigieren. Ja, wo Bischof eine Woche vorher angekündigt halt hatte, so, es wird eine große Überraschung gehen, der Nummer 1 Draftpick, seid gespannt. Und Jericho hat halt auch dann verkündet, dass er gerne halt ihn bei dem Highlight Reel gerne hätte. Ja, und es hat sich ja dann herausgestellt, dass es John Cena war. Wirklich eine coole in Ring-Promo dann von den beiden. Und ja, jemand hatte da noch mitzumischen, der halt ja über die laufenden Monate schon eine gewisse Rivalität mit John Cena hatte, das aber, ja, Cena war bei SmackDown und die Person, auf die wir jetzt kommen werden, war bei Raw, aber es gab halt hier und da ein paar Segmente bei den Pay-Per-Views, wo man halt schon gemerkt hat, okay, da ist was am Laufen, die haben mal ein bisschen gegenseitig gestänkert. Hier geht es um einen alten Bekannten von Chris Jericho und zwar wieder Christian, der kam mit seinem Bodyguard heraus. Ja, es gab einen kurzen Beatdown von Jericho und Cena an den beiden. Und ja, dann eine Woche später kam es auch dann zum Tag-Team-Match. Cena und Jericho gegen Tom Cole und Christian. Nach dem Match, also Cena und Jericho haben es für sich entschieden. Und ja, dann gab es auch schon den Turn von Jericho an Cena. Und da waren auch wirklich dann nur noch 2 Wochen halt übrig gewesen, wo man halt dann Cena noch nach Matches attackiert hat. Und es dann ein Triple Threat Match halt bei Vengeance gab. Cena hat da seinen Titel erfolgreich verteidigt gegen die beiden. Und ja, Christian war dann halt auf dem Weg zu SmackDown. Und es blieb dann wirklich nur noch Chris Jericho, wo man halt dann noch die Idee hatte, nochmal das Match bei SummerSlam anzusetzen. Hier kann man sagen, um ehrlich zu sein, ich habe dann halt auch nochmal den Aufbau mir angeschaut. Man hatte halt hier fast mehr als einen Monat halt Zeit gehabt, die Rivalität halt aufzubauen und da verschwendest du halt dann gewisse Wochen halt nicht wirklich mit Matches oder baust es halt wirklich nur mit den Ringsegmenten halt auf.
Ja.
So war das hier halt der Fall. Bischof hat mitgemischt, weil er einfach nicht mit der Einstellung von Cena zufrieden war. Und ja, dann hat dann auch noch Kalito auch eine gewisse Rolle mitgespielt. Der war auch damals dann hingedraftet. Und ja, also man kann hier sagen, hier nichts wirklich Erwähnenswertes dann im Verlauf bis zum SummerSlam-Match. Jericho hatte hier und da nochmal als Special Referee agiert, um Cena halt den Titel nichtig zu machen. Also man hatte auch dann ein Titelmatch angesetzt zwischen Kalito und Cena. Was aber bekannt war, dass Cena halt zum SummerSlam trotzdem der Champion blieb. Ja, und dann gab es halt noch so sozusagen das letzte Pay-Per-View-Match für Jericho, bevor er in die Pause ging. Hier zog er natürlich auch den kürzeren in einem sehr guten Match für mich, für meiner Meinung nach. Und ja, dann in der folgenden Raw-Folge war es auch erstmal der letzte Auftritt für Jericho, wie schon erwähnt, das letzte Programm. Und es gab ein You're Fired-Match, also wer verlieren würde, würde halt dann halt verlassen. Das war dann halt Jericho. Jericho hat das auch doch alles auch für sich, also es war auch seine Idee gewesen, dass das so enden soll. Und das war es dann auch erstmal für diese Zeitspanne. Wir sind hier schon ja so am Ende des Reviews angekommen, der Zeit damals von 2002 bis 2005. Kevin, was kommt dir jetzt gerade so in den Kopf über durch die 3 Jahre so?
Ja, also insgesamt natürlich so ein bisschen, würde ich sagen, auch gemischte Gefühle, kann man schon so sagen. Also es gab das ein oder andere wirkliche Top-Programm, was man natürlich da hatte. Ne? Gerade so, wie du schon gesagt hast, mit dem Kreis, der sich schließt, also am Anfang gegen Cena und auch am Ende gegen Cena, was mir immer sehr gefallen hat. Natürlich diese Fehde gegen Christian als für mich persönlich vielleicht das persönliche Highlight, so muss ich wirklich sagen, so aus dieser Zeit von Jericho. Ganz knapp noch so vor dieser Fehde dann mit eben Shawn Michaels, die auch wirklich sehr interessant gestaltet war, wo mir dann auch insgesamt so dieser ganze Story-Aufbau halt so sehr gefallen hat, ne? Dass man das halt auch so, ja, wie soll ich sagen, also im Gegensatz zu manchmal heutzutage hat man so ein bisschen das Gefühl, da wird sich doch gar nicht mehr so viel Mühe gegeben auf dieser persönlichen Ebene, dass sich halt so Wrestler so einfach mal so in irgendwelche Matches dann so gegeneinander gestellt werden. Und dann ist gar nicht mal mehr so diese richtig großen Hintergründe dazu so gab oder so, oder gibt, besser gesagt. Und natürlich hier und da schon, aber nicht so in dieser Form. Ne? Dass es auch nicht so über so einen langen Zeitraum dann vielleicht so aufgebaut wurde. Und dann zwischendurch haben wir dann immer mal wieder noch so andere Sachen gemacht, ne? Gerade in dieser Jericho-Story, Jericho und Shawn Michaels-Story. Also, und halt, ja, warum gemischte Gefühle? Dann natürlich hat man natürlich die Sachen so im Kopf, wo es dann doch mal wieder ein bisschen planlos dann daherging, ne? Gerade auch so in der zweiten Hälfte dieses Jahres 2003, als ich mir dann da noch so vorgenommen hatte, so, da haben wir auch dann doch einige Raw-Ausgaben beispielsweise einfach mal überspringen können, weil es dann hier und da wirklich solche random Matches gab, wo dann einfach mal in einer Woche ein Match gegen The Hurricane hatte, warum auch immer. Das ist, da hat man so nichts, nicht mal in der eigentlichen Folge dazu in der Story gehabt, sondern es wurde halt einfach so dieses Match angesetzt, dass dann Jericho da kurz ein Match gewinnt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche, Chris, so nach dem Motto. Ne? Da hat man sonst nicht so die richtige Idee oder nur wie man dafür so richtig so fortfährt. Das ist dann natürlich so ein bisschen so, gerade halt auch in dieser Zeit, so gut, mir als Fan persönlich gefällt natürlich Jericho so immer, was so solche Promos und sowas angeht, ne? Aber wo man sich dann mal gedacht hat, so, guck mal, was du da vor allem hast, ne? Und was dann so teilweise da in dieser Zeit so draus gemacht wurde, so mal so ein paar Monate.
Genau.
Und da hat man sich dann immer wieder sehr gefreut, wenn es dann doch halt immer diese großen Programme dann so gab, wo er dann auch mal wieder ein Teil davon sein durfte. Auch wenn es halt jetzt nicht unbedingt die Einzelmatches um irgendwelche World Heavyweight-Titel waren, dann hat er schon mehrmals darauf hinausgelaufen, so mit den Elimination Chamber Matches oder halt Multi-Man Matches, die dann halt so die Showstealer auch so gewesen sind.
Richtig, ja.
Aber trotzdem, diese Zeiten sind natürlich dann mal sehr positiv dann noch so in Erinnerung. Und ja, deswegen so das Overview für mich so gesehen, wirklich gemischte Gefühle aus den Jahren, auch wenn ich mich natürlich immer nur gerne an die positiven Sachen erinnere und nicht halt so an diese anderen Sachen, die haben dann sowieso eher schon aus dem Gedächtnis so ein bisschen gelöscht sozusagen. Und ja, wie gesagt, also für mich persönliches Highlight auf jeden Fall diese Fehde und die ganze Story da zwischen Christian, was dann noch mit Trish und ihrem Betrayal sozusagen, ja. Dann bei WrestleMania den Höhepunkt, zwischenzeitlichen Höhepunkt, kann man sagen, hatte. Und ja, auf jeden Fall auch eine Zeit, die dann mitunter auch ja dazu geführt hat, dass halt Chris Jericho eben mein persönlicher Lieblingswrestler ist.
Ja, also ich würde auch sagen, dass diese drei Jahre, diese gewisse Kernzeit, hat ihn dann auch wirklich dann zum Main Eventer gemacht. Also er wurde halt schon vorher, aber das hat er nochmal gezeigt. Es ist halt eine Sache, wenn du im Main Event stehst oder wenn du halt World Champion wirst, aber wie geht das Ganze halt danach aus? Ne? Wir hatten halt jetzt in den vergangenen Jahren so viele World Champions, die einfach nach dem Titelgewinn wirklich nur noch irgendwo eine Midcard rumgestänkert haben und es wirklich sich nicht mehr wirklich viel für die fand. Mhm. Und Jericho ist ein komplettes Gegenbeispiel, ja, der halt wirklich dann immer wieder aufs neue Ideen schafft und wirklich auch noch bis heute präsent ist, was ich wirklich immer noch feiere. Ne? Also man sieht immer noch gerne die Leute, mit denen man damals halt dann aufgewachsen ist, dass die immer noch aktiv sind. Man freut sich halt. Viele sagen halt immer so, ja, okay, gut, deren Zeit ist abgelaufen, aber ja, ich freue mich halt immer wieder noch einen wie Jericho, wie Jeff Hardy, Orton etc. halt noch im Ring zu sehen. Und ja,
absolut.
Für diese Zeit wirklich auch mega, mir hat es mega gefallen. Ich habe auch gerne, also auch recherchiert zu diesem Thema. Ja, und es war mir halt interessant, ne, weil er ist ja noch immer noch bis heute aktiv Und ja, damit kommen wir auch, oder ja, war es das auch mit der Folge jetzt ein bisschen länger, weil wir hier natürlich auch ja, für Jericho mehr zu erzählen gab, intensivere Sachen zu erzählen gab. Und ja, wir hoffen, dass euch das wie immer gefallen hat und würden uns natürlich dann auch freuen, wie, ja, was so eure Erinnerungen zu dieser Zeit an Jericho sind. Wir haben jetzt natürlich auch einen YouTube-Kanal, Kevin.
Ja, genau. Ruthless Aggression Podcast .de. Einfach dort eingeben und ist dann sehr leicht zu finden. Wir haben da dort beispielsweise auch schon alle bisherigen Folgen jetzt mittlerweile hochgeladen, falls man sich die da dann lieber nochmal anhören möchte oder das dann auch leichter zu teilen ist als vielleicht die Links zu Spotify oder anderen Plattformen. Diese Folge werdet ihr natürlich vielleicht auch jetzt gerade schon auf YouTube hören. Und ja, so wird es dann auch in Zukunft halt damit weitergehen, dass wir es natürlich immer up-to-date halten und auch zeitgleich, wenn möglich, so releasen wollen. Und ja, wie immer natürlich auch der Hinweis, folgt uns auch gerne auf unserem Twitter-Account. Das ist unter ruthless_pod für Podcast. Und da würden wir uns dann auf jeden Fall auch über euch freuen. Können da gerne eure Kommentare auch da lassen, ebenso wie natürlich auch bei YouTube, wo wir dann auch dann drauf eingehen könnten. Und ja, vielleicht gibt es ja auch mal irgendwelche Themenwünsche für zukünftige Folgen oder ähnliches. Und wir lassen uns da gerne mal von euren Ideen auch anregen, würde ich sagen. Und freuen uns dann natürlich eben auf die nächsten Folgen mit euch.
Richtig, genau. Wenn ihr aber jetzt wissen wollt, wie sich der gute Chris zu der heutigen Zeit macht, dann gibt es auch hierfür einen Podcast, den wir euch ja empfehlen können. Es ist, also der Podcast heißt Ten Count von unseren Kollegen und da befassen sich ja die guten Herren ja hauptsächlich mit der Thematik vom aktuellen Geschehen, überwiegend AEW und natürlich auch WWE. Beziehungsweise das aktuelle Geschehen in der Wrestling-Welt. Hört gerne auch dort rein. Ten Count heißt der Podcast. Ihr findet die Kollegen über YouTube, wenn er Ten Count Podcast eingibt. Und ja, unter anderem halt Ruthless Aggression Stars, die heute noch präsent sind. Ja, euch da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wie zum Beispiel eben erwähnt, ein Chris Jericho, ein Big Show, der jetzt neulich auch zur AEW gewechselt ist, sowie ein Matt Hardy, alles Stars aus der damaligen Zeit. Und ja, wie schon erwähnt, wir sind hier am Ende, hoffen, es hat euch gefallen und hören uns dann nächste Woche, nächsten Donnerstag zur Folge 6, was hier, oder David, ja, die Rivalität von Shawn Michaels versus Kurt Angle beleuchtet. Wir freuen uns und verabschieden uns. Das sind ich, Ray,
und ich, Kevin. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns zur nächsten Woche.